Ja, dann möchte ich auch nochmal alle ganz herzlich begrüßen in Adelberg im Online-Meeting und hier vor Ort. Wir wollen heute weitermachen mit den Glaubensgrundlagen und zwar mit den Eigenschaften Gottes. Wir haben uns letztes Mal bereits damit beschäftigt, wie ist Gott? Ja, wie können wir Gott erkennen? Manche sagen, man kann sich Gedanken über Gott machen und drüber nachdenken und aufgrund von dem Nachdenken erkennt man, wie Gott ist. Und dann kommt man oft zu so Schlüssen, dass man einfach Ähnlichkeiten zu Menschen herstellt und sagt, Gott muss ja ganz ähnlich sein wie der Mensch. Aber das stimmt nicht, sondern Gott hat sich uns geoffenbart, er hat sich uns mitgeteilt, er hat uns sein Wort gegeben. Und er hat uns in seinem Wort gesagt, wie er ist. Und deswegen, wenn wir wissen wollen, wie ist Gott, dann kommen wir nicht darum herum, uns mit Gottes Wort zu beschäftigen, es zu studieren und uns darüber Gedanken zu machen, über das, was er uns mitgeteilt hat. Und da entdecken wir natürlich viele Dinge. Ja, da entdecken wir auch, dass Gott eben ganz anders ist als wir. Das heißt aber nicht, dass es nicht Dinge gibt, die wir wiedererkennen. Und das liegt an der Tatsache, dass wir im Bilde Gottes geschaffen worden sind. Und dieses Bild, muss man natürlich sagen, ist durch den Sündenfall beeinträchtigt worden. Und deswegen ist die Sünde in diese Welt gekommen, haben sich einige Probleme ergeben, aber da kommen wir noch drauf zurück. Wir wollen kurz zusammenfassen die Eigenschaften, die wir letztes Mal schon betrachtet haben. Und zwar erstmal, Gott ist allmächtig. Zurück, denn da möchte ich noch kurz drauf eingehen. Es gibt nichts, was ihm unmöglich ist. Er kann alles tun. Allerdings ist seine Allmacht in dem Sinne eingeschränkt, dass er gewisse Dinge nicht tun möchte. Nämlich Dinge, die seinem Charakter, die seinem Wesen widersprechen. Zum Beispiel sagt die Bibel, Gott ist nicht ein Mensch, dass er lüge. Ja, da unterscheidet sich Gott von uns Menschen. Gott ist Wahrheit und deswegen lügt er nicht. Ganz im Gegensatz zu uns, wenn wir uns mit der Heiligkeit Gottes vergleichen, mit den Maßstäben Gottes, dann müssen wir sagen, jeder Mensch ist ein Lügner und das sagt uns auch die Bibel. Gott ist allmächtig bedeutet aber auch, dass wir, wenn wir an ihn glauben, wenn wir auf ihn vertrauen, dass wir auch uns seiner Allmacht gewiss sein dürfen, dass wir auf seine Allmacht vertrauen dürfen. Dann Gott ist allwissend, er weiß alle Dinge, wieder ganz im Gegensatz zu uns, die wir sehr beschränkt sind in unserem Wissen. Gott ist allwissend, er weiß alles, er weiß auch alles über uns, er kennt unsere Gedanken und er kennt uns besser als wir uns selbst, ja, selbstverständlich. Deswegen weiß er natürlich auch alles über unsere Sünden, auch über unsere bösen Gedanken, über unsere bösen Werke, über das, was eben nicht mit seinem heiligen Maßstab übereinstimmt. Er ist allwissend. Er weiß auch alles, was noch kommen wird. Er weiß die Zukunft, ja, von unserem eigenen Leben, die Zukunft von dieser Welt und auch über die Zukunft dieser Welt hat er einige Dinge in seinem Wort vorhergesagt. Dann er ist allgegenwärtig, er durchdringt alles, kann man sagen, er ist allgegenwärtig. Das ist nicht zu verwechseln mit dem Pantheismus, welcher besagt, dass Gott letztendlich in allen Gegenständen und so weiter drin ist und man diese dann verehren kann und auch alle Menschen und Wesen und so weiter. Aber er durchdringt alles und er erhält alles durch seine Kraft. Und dann hatten wir noch betrachtet, Gott ist ewig. Er hat keinen Anfang und kein Ende. Es ist nicht so, dass Gott plötzlich anfing zu existieren und dann irgendwann die Welt und die Menschheit erschaffen hat, sondern er existierte schon immer. Er ist ewig. Das ist etwas, das für uns natürlich von unserem Verstand her sehr schwer zu begreifen ist. Wie kann jemand, ja, eigentlich die ganzen Eigenschaften, allmächtig, allwissend, allgegenwärtig, und auch noch ewig sein. Alle Dinge, die wir kennen, die haben irgendwie einen Anfang und haben auch ein Ende. Und deswegen ein Gott, der ewig ist, zu verstehen, da tun wir uns schwer. Wir dürfen das im Glauben annehmen. Wir dürfen im Glauben auch annehmen, dass Gott selbst so etwas wie Zeit erfunden hat, kann man sagen. Er ist ja über der Zeit und wir sind in der Zeit. Und es ist wunderbar, an diesen ewigen Gott zu glauben, auf ihn zu vertrauen, weil das heißt für uns auch Beständigkeit. Dann hatten wir noch betrachtet, Gott ist gerecht. Gott ist gerecht. Und das ist etwas, was oft falsch verstanden wird. Manche sagen zum Beispiel, weil Gott gerecht ist, müssen alle Menschen in den Himmel kommen. Aber wenn wir eigentlich mit dem Begriff Gerechtigkeit betrachten, hat das überhaupt nichts mit der Gerechtigkeit Gottes zu tun. Sondern Gerechtigkeit bedeutet auch, dass Verbrechen bestraft werden. Ja, von einem Richter erwarten wir, dass er den Verbrecher schuldig spricht, dass er ihn verurteilt. Und ein Richter, der das nicht tut, oder ein Richter, der bestechlich ist, der Geschenke annimmt und so weiter, der beide Augen zudrückt, der wird normalerweise nicht lange Richter bleiben. Zumindest in einem Land, wo die Gerichtsbarkeit nicht komplett korrupt ist. So einen Richter möchte man nicht haben. Und da Gott ein gerechter Richter ist, sagt uns die Bibel, dass er auch gerecht bestraft. Dass er Sünde auf jeden Fall bestrafen lässt. Dass er Sünde auf keinen Fall ungestraft lässt. Das ergibt sich aus der Gerechtigkeit Gottes. Und wir hatten auch betrachtet, dass es eigentlich von dem Aspekt her gar nicht möglich wird, dass irgendjemand gerettet wird, dass irgendjemand in den Himmel kommt, weil ja alle Menschen Sünder sind. Alle Menschen sind verglichen mit der Heiligkeit Gottes Verbrecher. Und das werden wir jetzt genauer betrachten. Wir werden uns jetzt nämlich die Heiligkeit Gottes anschauen. Das ist die erste Eigenschaft, mit der wir heute beginnen wollen. Und was die Heiligkeit Gottes diesbezüglich auch bedeutet. Deswegen, wir kommen auch noch zurück auf die Gerechtigkeit Gottes, weil eben Heiligkeit und Gerechtigkeit Gottes wirklich miteinander in Verbindung stehen. Was ist Gottes Heiligkeit? Zum einen bezieht es sich auf seine einzigartige Reinheit und Herrlichkeit. Und diese Reinheit und Herrlichkeit unterscheidet sich von allem anderen und auch von allen anderen. Ja, da ist Gott einzigartig, einzigartig in Reinheit, einzigartig in Herrlichkeit. Das ist seine Heiligkeit. Und das ist auch verglichen mit Dingen, die jetzt nicht sündig oder so sind, sondern einfach in Bezug auf alles andere, zum Beispiel auch in Bezug auf seine Schöpfung. Aber es heißt natürlich auch seine Absonderung von allem Bösen und Unreinen. Ich hatte bereits gesagt, Gott ist nicht ein Mensch, das er lüge, das sagt uns die Bibel. Er ist abgesondert, er ist getrennt von allem Bösen und Unrein in dem Sinne, dass er das Böse nicht liebt, sondern er hasst das Böse, er hasst die Sünde und auch das Unreine. Das passt nicht zusammen mit seiner Heiligkeit. Und das ist genau der Grund, warum er auch richtet. Er muss richten, weil er so heilig ist. Und wir als Menschen, stellen wir uns mal den gerechtesten, den besten Menschen vor, den wir uns vorstellen können. Ja, jemand, der immer sich um andere kümmert, für andere da ist, immer höflich zuvorkommt, niemanden verletzt, ja, der sich Mühe gibt, wirklich so zu leben, dass er mit allen Menschen Frieden hat, dass er mit allen Menschen auskommt und nicht nur das, sondern auch eine Hilfe für die anderen Menschen darstellt. Ja. So stellt man sich ja oft einen Gutmenschen vor. Und jetzt stellen wir uns diesen Menschen vor und überlegen uns, könnte solch ein Mensch ohne das Erlösungswerk, ohne die Errettung, ohne die Befreiung von seinen Sünden, könnte solch ein Mensch es vielleicht schaffen, in den Himmel zu kommen? Die Frage ist, habt ihr mal so einen Menschen getroffen? Ja, also ich habe natürlich schon Menschen getroffen, die sehr bemüht sind, ja, sich nichts zu Schulden kommen zu lassen, die sich tatsächlich auch unterscheiden von anderen in dieser Bemühung, da auch erfolgreicher sind als andere. Solche Menschen habe ich schon getroffen. Aber wenn wir den biblischen Maßstab anlegen dann wissen wir, dass Gott ins Herz schaut. Ja? Und das, was in unseren Augen als besonders lobenswert erscheint, das beurteilt er vom Herzen her. Er fragt auch, warum, was ist die Motivation, warum man so handelt? Warum tut man das? Warum ist man vielleicht so zuvorkommend, so höflich? Das eine kann natürlich sein Erziehung, ein anderer Grund kann auch einfach sein, dass man einfach gemerkt hat, wenn man sich so verhält, dann ist man gut angesehen bei den Menschen. Und es ist oft so, dass Menschen, die meinen, so aus eigener Kraft das zu schaffen, aus eigener Kraft in den Himmel zu kommen, da macht sich auch Stolz breit. Ja, Stolz über die eigenen Leistungen. Und Stolz ist in der Bibel eine sehr schlimme Sünde. Das ist nicht eine Bagatelle, sondern das ist etwas sehr Schlimmes. Und wenn wir die Motivation des Menschen betrachten, dann wissen wir doch, dass der Mensch an sich ein Wesen ist, das sehr von Egoismus geprägt ist und das auch sehr berechnend ist, der sich auch fragt, was bringt mir das letztendlich? Und diese selbstlose Liebe, die wir in Jesus Christus sehen, die ist einfach beim natürlichen Menschen so nicht da. Es gibt natürlich Menschen mit Helfersyndrom, aber auch da ergibt sich ja diese Hilfsbereitschaft ja aus diesem Hintergrund heraus. Wenn wir die 10 Gebote betrachten, ja, die 10 Gebote sind ein Beispiel für den Maßstab Gottes, was Gott erwartet vom Menschen. Und die 10 Gebote, da können wir anfangen, zum Beispiel mit dem Gebot, du sollst keine anderen Götter haben, ja, keine anderen Götter verehren, neben dem allein wahren Gott. Und da stellt sich natürlich dann die Frage, ist das der Fall? Betest du nur und einzig allein den wahren Gott an? Dienst du allein dem wahren Gott? Und ist das, was du tust, aus der Motivation heraus, zu diesem wahren Gott zur Ehre zu leben? Ist das das, was dein Leben prägt? Oder kannst du auch wie Paulus sagen, dass du nur das suchst, was Christi ist, zu seiner Ehre zu leben und alles andere als Dreck betrachtest? Ja? Das heißt, keine anderen Götter zu haben. Und sobald aber Dinge wichtiger sind als Gott, sei es Ehre bei Menschen, sei es Gegenstände, sei es Hobbys oder wie auch immer, sobald etwas wichtiger ist als Gott, da fangen wir an, Götzen in unserem Herzen zu kultivieren. Und Götzen sind wieder im Widerspruch eben zu diesem Gebot. Wir hatten die Lüge betrachtet, da zählen auch die Notlügen mit rein. Die Bibel sagt uns, der Jesus sagt es ganz deutlich, wer seinen Bruder hasst, ist ein Mörder. Und ihr wisst, dass kein Mörder ewiges Leben bleibend in sich hat. Ja? Das heißt, Gott schaut das Herz an, er schaut die Motivation an und das entspricht eben seiner Heiligkeit. Er hat einen Maßstab, der so hoch ist, dass kein Mensch, sogar der am höflichsten, zuvorkommendsten ist, kein Mensch kann diesem Maßstab entsprechen, diesem heiligen Maßstab Gottes. Und Gott, weil er so rein und so heilig ist, muss er auch diesen heiligen Maßstab ansetzen. Er kann nicht sagen, ich fordere einfach viel weniger, sondern er muss das fordern, was seiner Heiligkeit entspricht. Das entspricht eben dieser Heiligkeit Gottes. Und da sehen wir, dass wir als Menschen, und wir müssen sagen als gefallene Menschen, diesem Maßstab nicht entsprechen. Wir sind nicht kompatibel mit dieser Heiligkeit Gottes. Und deswegen, wenn wir mit unserer Schuld, mit unseren Sünden sterben würden, vor ihm erscheinen würden, dann müssten wir verurteilt, dann müssten wir gerichtet werden. Und das bezieht sich auf jeden einzelnen Menschen ohne Ausnahme. Im Gericht werden Bücher geöffnet, werden all die Dinge ans Licht gebracht, die der Mensch getan hat in seinem Leben. Und er wird aufgrund von diesen Dingen dann auch gerichtet. Und keiner wird eine Ausrede haben. Es ist ja so, dass wenn wir jetzt uns erklären, wenn wir unsere Handeln erklären, dann fällt uns oft eine Ausrede an. Wir versuchen uns irgendwie zu rechtfertigen und zu erklären, warum wir so und so gehandelt haben. Aber diese Ausreden werden eben vor Gott dann nicht zählen. Und es gibt einige Bibelstellen, die uns diese Heiligkeit Gottes aufzeigen, zum Beispiel 2. Mose 15, Vers 11. Wer ist dir gleich unter den Göttern, o Herr? Wer ist dir gleich? Herrlich in Heiligkeit, furchtgebietend in Ruhmestaten, Wunder vollbringend. Ja, erstmal hier die Frage, wer ist dir gleich? Gott ist diesbezüglich einzigartig, er ist herrlich in Heiligkeit. Dann Jesaja 5, Vers 16. Aber der Herr der Herrscharen wird erhaben sein im Gericht, und Gott, der Heilige, wird sich als heilig erweisen in Gerechtigkeit. Und hier sehen wir eben diese Aussage, er wird erhaben sein im Gericht, der Heilige wird sich heilig erweisen in Gerechtigkeit. Also die Tatsache, dass er heilig ist, führt dazu, dass er heilig handelt, dass er sich als heilig erweist und das in Gerechtigkeit. Das Gericht Gottes wird ein gerechtes Gericht sein und Gerechtigkeit bedeutet eben, dass jede Sünde bestraft wird. Und er hat auch eine Aufforderung an die Gläubigen, 3. Mose 20, Vers 26, sondern ihr sollt mir heilig sein, denn ich, der Herr, bin heilig, der ich euch von den Völkern abgesondert habe, damit ihr mir angehört. Also die Aufforderung an diejenigen, die zu Gott gehören, ist, dass auch sie ein heiliges, Gott wohlgefälliges Leben führen. Und dann haben wir noch im Neuen Testament eine Aussage in Hebräer 7, Vers 26 und diese bezieht sich auf den Herrn Jesus. Denn ein solcher hoher Priester tat uns Not, der heilig, unschuldig, unbefleckt, von den Sündern abgesondert und höher als die Himmel ist. Und hier sehen wir schon etwas über den Herrn Jesus. Der Herr Jesus entspricht dem heiligen Maßstab Gottes. Und da Gott einzigartig ist in seiner Heiligkeit, sehen wir schon daran, dass Jesus Gott ist. Gott, der auf diese Erde kam und Mensch geworden ist. Denn wenn das nicht der Fall wäre, könnte man nicht sagen, dass er diesem Maßstab Gottes entspricht, dass er so heilig ist wie Gott selbst. Er ist heilig, er ist unschuldig, was man auch von keinem Menschen sagen kann. Er ist unbefleckt, von den Sündern abgesondert und höher als die Himmel. Das ist dieser Herr Jesus, der auch der hohe Priester ist, wie es hier gesagt wird. Nun, wie können wir das anwenden? Ganz praktisch. Erstmal haben wir die Aussage in Habakuk 1, Vers 13a. Deine Augen sind so rein, dass sie das Böse nicht ansehen können. Du kannst dem Unheil nicht zuschauen. Ja, die Anwendung von diesem Vers besteht einfach darin, das anzuerkennen und das zu erkennen. Zu erkennen, wie rein und wie heilig Gott ist und wie anders wir sind, wie sündig wir sind, wie böse wir sind und wie wir mit diesem heiligen Gott nicht zusammenpassen. So rein ist Gott. Die Folge davon, von dieser Erkenntnis, sollte sein, dass wir den Ausweg suchen. Und die Bibel zeigt uns ganz klar einen Ausweg auf für uns, wie wir gerettet werden können, wie wir dem Gericht Gottes entkommen können. Und da gibt es nur einen Weg, weil es gibt nur einen Weg, wie wir rein werden können von unserer Schuld. Und das ist das vollkommene Opfer des Herrn Jesus. In Hebräer 10, Vers 10 wird das gesagt. Aufgrund dieses Willens sind wir geheiligt, durch die Opferung des Leibes Jesu Christi, und zwar ein für allemal. Die Bibel sagt uns, dass Jesus genau deswegen geboren worden ist, er ist in diese Welt gekommen, um ans Kreuz zu gehen, um zu leiden und um zu sterben, um dieses vollkommene Opfer darzubringen am Kreuz. Und wir hatten gesehen, wie der Herr Jesus ist, nämlich vollkommen rein, vollkommen heilig, und nur deswegen konnte er auch dieses Opfer sein für unsere Schuld und Sünde. Gott hätte kein anderes Opfer angenommen als ein vollkommen reines und heiliges Opfer. Und der Jesus, wir hatten gesehen, er ist wahrer Gott, er wurde Mensch und dementsprechend ist er wahrer Gott und wahrer Mensch. Und dieser Herr, dieser wunderbare Herr, der ging ans Kreuz aus Liebe zu uns. Er ging ans Kreuz, um uns einen Ausweg zu schaffen, wie wir gerettet werden können, nämlich indem er für unsere Schuld und Sünde am Kreuz bezahlt. Und es heißt, wir sind geheiligt durch die Opferung des Leibes Jesu Christi, und zwar ein für allemal. Es ist ein Opfer, das ein für allemal ausreicht, das nicht wiederholt werden muss, auch nicht im sogenannten Messopfer. Das Opfer Jesu muss nicht wiederholt werden, es kann auch gar nicht wiederholt werden, denn er hat es am Kreuz vollbracht und das reicht aus. Es reicht aus für alle vergangenen, gegenwärtigen und zukünftigen Sünden. Es reicht aus, um uns ein für alle Mal reinzuwaschen, reinzumachen, freizumachen. Und das ist dieses wunderbare Opfer, das ist der Ausweg, den uns der Herr Jesus, den uns die Bibel aufzeigt, nämlich auf dieses Opfer, auf dieses Werk, das der Herr Jesus für uns vollbracht hat, zu vertrauen. Und nur so können wir vor Gott bestehen, denn wenn wir darauf vertrauen, wenn wir das im Glauben annehmen und sterben, dann stehen wir nicht mit unserer ganzen Schuld und Sünde vor diesem heiligen Gott, vor dem wir nicht bestehen könnten, sondern wir stehen rein vor ihm, mit einem neuen Gewand, mit Gottes Gerechtigkeit bekleidet und annehmbar, weil es nichts mehr gibt, was uns verurteilen könnte. Die Sünden sind vergeben durch dieses wunderbare Opfer. Und die Folge ist, dass wir aufgefordert sind, ein heiliges Leben zu führen, wie wir es schon vorher gesehen haben. Das heißt in 1. Petrus 1, Verse 15 bis 16, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Ja, das eine ist, dass wir dieses Opfer annehmen, dass wir dadurch die Vergebung empfangen. Aber dann sollen wir nicht so weiterleben wie bisher, sollen nicht weiter sündigen wie bisher, sondern sollen nach dieser Heiligkeit Gottes streben und trachten. Wir sollen danach streben, heiliger zu leben. Ja, wir sollen danach streben, so zu leben, wie der Herr Jesus es uns vorgemacht hat und wie er es uns gesagt hat in seinem Wort. Die Bibel sagt uns natürlich, dass wir niemals Vollkommenheit und vollkommene Heiligung hier in diesem Leben erreichen werden. Vollkommen heilig werden wir erst dann sein, wenn wir einen neuen Leib bekommen. Und da muss man eben unterscheiden zwischen dem, was wir stellungsmäßig sind und was in der Praxis der Fall ist. Stellungsmäßig, sagt uns die Bibel, sind wir vollkommen geheiligt, ja, ein für alle Mal. Gibt es nichts, was uns befleckt, gibt es nichts, was, wenn wir vor Gott treten, uns trennt von Gott. Aber in der Praxis leben wir eben noch in diesem gefallenen Leib. Wir sind erlöst, sind aber noch in diesem gefallenen Leib und sind deswegen von der Sünde immer wieder beeinträchtigt und betroffen. Und deswegen sind wir auch aufgefordert, immer wieder unsere Schuld und Sünde zu bekennen, um unsere Beziehung zum Herrn in Ordnung zu bringen und in Ordnung zu halten, dass wir, wenn wir gesündigt haben, es zu ihm bringen. Und die Bibel sagt uns aber ganz klar, wir sollen der Heiligkeit nachjagen. Das bedeutet nicht, dass wir mutwillig sündigen und sagen, jetzt kann ich ja sündigen und danach komme ich zum Herrn Jesus und bitte ihn um Vergebung und alles ist in Ordnung. Das sollen wir nicht tun, aber wegen unserer Schwachheit wird es nie so sein, dass wir ganz ohne Sünde sind. Und deswegen ist das Bekennen unserer Schuld dem Herrn Jesus gegenüber eine beständige Praxis, die wir auch tun und praktizieren sollen, aber trotzdem danach streben, auch zu wachsen im Glauben, auch zu wachsen in der Heiligkeit. Das fordert Gottes Heiligkeit, dass es uns wirklich ein Anliegen ist, ein Bestreben ist, darin zu wachsen und dass wir auch mehr und mehr die Sünde so sehen, wie Gott sie in seiner Heiligkeit sieht. Dass auch wir die Sünde mehr und mehr hassen. Und desto mehr wir die Sünde hassen, desto weniger wollen wir sie praktizieren. Und desto weniger wir die Sünde hassen, desto mehr ist es uns gleichgültig, ob wir sündigen oder nicht sündigen. Deswegen sollten wir seine Heiligkeit mehr erkennen, sollten aber auch erkennen, wie Gott die Sünde hasst, wie Gott die Sünde sieht und selbst diese Sicht in Bezug auf die Sünde durch seine Gnade natürlich bekommen. So viel zur Heiligkeit. Wir kommen zur nächsten Eigenschaft. Gott ist Liebe. Und das ist natürlich auch eine wunderbare und eine ganz wichtige Eigenschaft Gottes, dass Gott Liebe ist. Das sagt uns die Bibel ganz klar und unmissverständlich. Gott ist Liebe. Und wir haben jetzt ja schon die Gerechtigkeit Gottes betrachtet, die Heiligkeit Gottes betrachtet. Und dadurch sehen wir, dass diese allgemeine Sichtweise auf die Liebe Gottes nicht der Bibel entspricht. Viele Menschen sagen, Gott ist der liebe Gott. Und das scheint die Eigenschaft zu sein, die ganz im Vordergrund steht und alles andere ist ausgeklammert, nämlich seine Heiligkeit, seine Gerechtigkeit wird kaum erwähnt. Und viele Menschen, wenn sie beten, beten sie, lieber Gott. Und wir müssen uns vor Augen führen, dass die Bibel an keiner Stelle, wir haben kein einziges Gebet in der Bibel, wo gesagt wird, lieber Gott. Die Bibel sagt zwar, Gott ist Liebe, aber Gott wird in der Bibel anders angeredet. Er wird natürlich mit vielen Eigenschaften angesprochen, er wird mit Herr angesprochen. Man betet zum Vater eben mit Vater oder heiliger Vater, himmlischer Vater. Man betet zum Herrn Jesus und sagt, Herr Jesus. Man kann Gott natürlich auch ansprechen mit den vielen Namen, die uns in der Bibel geoffenbart sind. Und man kann zu Gott natürlich auch sagen, du bist ein Gott der Liebe, das ist ja auch richtig. Aber was nicht richtig ist, ist die einseitige Betonung der Liebe Gottes und die falsche Auslegung der Liebe Gottes. Denn die Liebe Gottes bedeutet eben nicht, dass Gott sagt, alle Menschen sollen einfach in den Himmel kommen und dann ist gut. Das sagt uns die Bibel nicht, sondern die Bibel spricht eben auch von den anderen Eigenschaften Gottes, wie der Gerechtigkeit Gottes. Und wie wir gesehen hatten, die Gerechtigkeit Gottes fordert eine Strafe, eine Bestrafung. Und da diese Strafe auch niemals abgeleistet werden kann, abgebüßt werden kann, ist die Strafe auch ewig. Das heißt, wenn wir in diesem Leben nicht auf das Evangelium zu vertrauen, dann bleibt, wenn wir nicht in diesem Leben aufs Evangelium vertrauen, dann bleibt uns nur die Erwartung der ewigen Strafe. Aber bei dem Ausweg, den wir bereits kurz betrachtet haben, hier kommt jetzt die Liebe Gottes ins Spiel. Gott ist Liebe. Und was ist Liebe? Man könnte sagen, man kann natürlich viele Definitionen, könnten wir jetzt zitieren. Hier ist einfach eine von mehreren Möglichkeiten. Man könnte sagen, Liebe ist die selbstlose, treue und wohlwollende Hingabe, die das Beste für den anderen sucht. Ja, und da finden wir einiges in 1. Korinther 13, wo uns die Liebe auf wunderbare Weise erklärt wird. Und dort sehen wir, dass es selbstlos ist, dass es treu ist, wohlwollend ist und dass die Liebe das Beste für den anderen sucht. Das unterscheidet sich natürlich auch von dem, was oft als Liebe betrachtet wird, zum Beispiel in einer Beziehung. Ja, da ist die Liebe oft aus, wenn die Gefühle nicht mehr so da sind. Aber hier sehen wir, es ist die selbstlose, treue und wohlwollende Hingabe. Und sie sucht das Beste des anderen. Also nicht egoistisch, sondern ganz im Gegenteil. 1. Johannes 4, Vers 16 sagt uns, und wir haben die Liebe erkannt und geglaubt, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe, und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Also erstmal die Aussage, wir haben die Liebe erkannt und geglaubt, die Gott zu uns hat. Und dann diese wunderbare Aussage, Gott ist Liebe. Und dann natürlich der ganz wichtige Vers, Johannes 3, Vers 16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der in ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Ja, Gott hat diese Welt geliebt, sagt uns die Bibel, ja, obwohl diese Welt seit dem Sündenfall sich von Gott entfernt hat. Ja, im ursprünglichen Zustand im Paradies, da waren die Menschen in Gemeinschaft mit Gott, da haben sie mit ihm gelebt, haben ihn gekannt. Sie haben sich aber gegen Gott entschieden. Und seitdem lebt die Menschheit getrennt von Gott. Und jeder einzelne Mensch, der auf diese Welt kommt, kommt in dieser Trennung zur Welt, getrennt von Gott. Und von sich aus fängt er auch nicht an, nach Gott zu fragen und nach Gott zu suchen. Und die Bibel sagt uns auch, der Herr Jesus, dass er in sein Eigentum kam, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Er kam in diese Welt und hat viel Ablehnung erfahren. Er kam in diese Welt und wurde sogar getötet. Aber diese Tatsache, dass er getötet wurde, wurde zur Grundlage unserer Erlösung. Das heißt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Also seine Liebe, seine unverdiente Liebe hat ihn dazu bewegt, seinen Sohn zu schicken, um eben dieses Erlösungswerk zu vollbringen, um zu leiden und zu sterben, damit jeder, heißt es hier, der an ihn glaubt, und Glaube kann man auch sagen Vertrauen, der auf ihn vertraut, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und 1. Johannes 4, Vers 10 sagt uns, darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer für unsere Sünden. Also das ist die Liebe. Nicht wir haben Gott geliebt und nicht wir haben uns so verhalten, dass wir etwas seine Liebe verdient hätten, sondern ganz anders. Er hat uns geliebt und hat seinen Sohn gesandt als Sühnopfer für unsere Sünde. Er hat also die Initiative ergriffen, um uns zu erlösen. Und wie können wir das wieder anwenden? Zum einen, wenn wir diese Liebe Gottes betrachten, dann soll diese Liebe für uns ein Vorbild sein. Johannes 13, Vers 34, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt, damit wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Also diese hingebungsvolle, diese selbstlose Liebe soll für uns das Vorbild sein, das Beispiel sein, dass wir auch so einander lieben. Dass wir nicht nur dann dem anderen Liebe erweisen, wenn es uns angenehm erscheint, sondern dass wir auch bereit sind, dem anderen Liebe zu erweisen, wenn es uns auch etwas kostet, wenn es uns wie beim Herrn Jesus auch ein Opfer kostet. Und das ist dann wirklich Liebe. Und es ist ja auch oft so, dass dann, wenn es ein Opfer kostet, dann sind es Situationen, wo der andere vielleicht besonders Hilfe braucht, besonders darauf angewiesen ist und wo viele Menschen ja, dann jemanden nicht mehr kennen oder nichts mehr zu tun haben wollen, weil es ihnen zu anstrengend wird. Bei Herrn Jesus war es so, es war ihm nicht zu anstrengend. Trotz aller Ablehnung, trotz allem Spott, trotz aller Verachtung, trotzdem ans Kreuz zu gehen. Und am Kreuz sogar noch zu bitten und zu beten, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Er war bereit, sich schlagen zu lassen, sich auspeitschen zu lassen. Und wir wissen, die Kreuzigung war etwas sehr Qualvolles. Und all das hat er aus Liebe zu uns, zu euch getan. Er war bereit, aus Liebe all das über sich ergehen zu lassen und wirklich bis in den Tod zu gehen. Und er hat ausgerufen, mein Gott, warum hast du mich verlassen? So groß war seine Liebe, dass er bereit war, sich wie ein Verbrecher behandeln zu lassen. Nicht wie ein geliebter Sohn, sondern wie ein Verbrecher, weil er eben zur Sünde wurde und unsere Schuld auf sich genommen hat. Und er sagt auch, liebt ihr mich, so haltet meine Gebote. Johannes 14, Vers 15. Das heißt, daran kann man auch prüfen, wie es zur Liebe zum Herrn steht. Ob einem die Gebote Jesu überhaupt ein Anliegen sind. Ob es einem ein Anliegen ist, nach dem Wort Gottes zu leben, sich daran zu halten oder nicht. Der Jesus sagt ganz klar, liebt ihr mich, so haltet meine Gebote. Manche Menschen sagen, ja, Hauptsache ich liebe Gott oder Hauptsache ich liebe Jesu, was jetzt im Wort Gottes so genau steht, ist eigentlich nicht so wichtig. Aber die Bibel sagt uns hier was anderes. Sie sagt uns, dass wir uns richten sollen nach seinem Wort und ihm gehorsam sein sollen. Und so auch Epheser 5, Verse 1 bis 2. Werdet nun Gottes Nachahmer als geliebte Kinder und wandelt in der Liebe, gleich wie auch Christus uns geliebt und sich selbst für uns gegeben hat, als Darbringung und Schlachtopfer zu einem lieblichen Geruch für Gott. Also als geliebte Kinder, als solche, die sich geliebt wissen von Gott, sollen wir seine Nachahmer sein und sollen auch in der Liebe wandeln. Es passt einfach nicht zusammen, wenn wir sagen, wir sind Nachfolger des Herrn, wir wissen um seine Liebe, aber selbst nicht danach streben, in der Liebe zu wandeln. Und das ist immer wieder das Vorbild, das uns die Bibel nennt, gleich wie Christus uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat. Also die Tatsache, dass er sich für uns hingegeben hat, dass er uns so sehr geliebt hat, das sollte uns immer dazu motivieren, auch diese Liebe in uns zu haben. Das sollte uns dazu motivieren, Nachahmer Gottes zu werden. Und heute Morgen haben wir uns ja im Gebet wieder damit beschäftigt, was der Jesus für uns getan hat. Und es ist wichtig, dass uns die Beschäftigung damit nicht langweilig wird, dass wir denken, ja, immer wieder danken wir ja für dieses Opfer und für diese Liebe. So sollten wir nicht denken, sondern diese Liebe sollte uns mehr und mehr prägen und verändern und einnehmen, so weit, dass es sich nicht nur ja, in unserem Kopf abspielt, sondern dass es sich auch ganz in der Praxis auswirkt und wir in dieser Liebe eben leben dürfen. Wir wollen uns noch eine letzte Eigenschaft heute anschauen, sind allerdings noch nicht fertig mit den Eigenschaften, und zwar Gott ist barmherzig. Und man kann auch sagen, dass gewisse Eigenschaften natürlich auch miteinander zusammenhängen. Ja, Gott ist barmherzig aufgrund von seiner Liebe. Ja, Barmherzigkeit und Liebe gehören zusammen. Und was ist Barmherzigkeit? Oder wer ist barmherzig? Man könnte sagen, barmherzig ist, wer sich voller Mitleid den Hilflosen, den Benachteiligten, den Unglücklichen zuwendet. Ja, denen, die in Not sind, denen es schlecht geht, wer sich voller Mitleid ihnen zuwendet. Deswegen steht auch Barmherzigkeit und Mitleid in Verbindung. Es wird auch manchmal das gleiche griechische Wort mal mit Barmherzigkeit und mal mit Mitleid übersetzt. Das heißt, voller Mitleid sich jemanden zuwenden. Das bedeutet auch, dass einem es nicht egal ist, wie es einem jemand anderem ergeht. Und natürlich trifft das auf Gott zu. Jakobus 5, Vers 11, da heißt es, siehe, wir preisen die glückselig, welche standhaft ausharren. Von Hiob standhaften Ausharren habt ihr gehört und ihr habt das Ende gesehen, das der Herr für ihn bereitet hat. Denn der Herr ist voll Mitleid und Erbarmen. Ja, er ist voll Mitleid und Erbarmen, anders übersetzt, voll innigem Mitleid und Erbarmen. In einem Wörterbuch heißt es, extrem mitleidsvoll, ja, könnte man das Wort übersetzen vom Griechischen her. Manchmal, wenn man so das Buch Hiob liest, könnte man meinen, oder behaupten manche, der Hiob, der wird ja so behandelt, es scheint ja Gott vollkommen egal zu sein. Aber so ist es nicht. Die Bibel sagt uns, er ist voll Mitleid und Erbarmen. Es war ihm nicht egal und er hat ein Ende für ihn bereitet. Das heißt, all das, was er durchgemacht hat, war dazu gedacht, dass Hiob einiges daraus lernt und das Ende dann so aussieht, wie es dann in der Schrift uns auch offenbart ist. Dass es ihm nachher, ja, dass er sehr viel über Gott erkannt hat, über wie Gott ist, über seine Eigenschaften, über seine Souveränität und somit wirklich wachsen durfte im Glauben. Das heißt, diese Leiden, die er durchgemacht hat, die haben zu etwas gedient. Und so dürfen auch wir das wissen, wenn wir vielleicht schwere Zeiten durchmachen, wenn wir leiden, wenn wir es schwer haben, dann ist es nicht so, dass Gott das egal ist, sondern Gott ist ein Gott, der voller Mitleid und Erbarmen ist. Und wenn er Gläubigen Dinge zuweist, die ja, sehr schwer sind in diesem Moment, dann darf man trotzdem wissen, dass Gott ein Ziel damit verfolgt und dass Gott unser Bestes möchte und dass Gott eben dieses Mitleid, dieses innige Mitleid und dieses Erbarmen mit uns hat. Dann auch in Bezug auf das Heil. Ja, im Epheserbrief Kapitel 2 wird in den ersten Versen aufgezeigt, wie der Mensch ist, dass der Mensch tot ist in Übertretungen und Sünden, dass er in dem Sinne auch hilflos ist, weil er tot ist. Und ab Vers 4 kommt das Erbarmen Gottes, was auch mit Barmherzigkeit übersetzt werden könnte, ins Spiel. Da heißt es dann, Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren durch die Sünden, mit Christus lebendig gemacht, aus Gnade seid ihr errettet. Ja, auch hier ist die Rede von dem Erbarmen Gottes, von der Barmherzigkeit Gottes. Er, der sich seinen Geschöpfen zuwendet, obwohl es Menschen sind, die ihn ablehnen. Er wendet sich ihnen zu. Er zeigt ihnen seine Liebe und um seiner großen Liebe willen hat er uns, die wir tot waren, bezieht sich auf jeden von uns, auf uns, die wir tot waren, durch die Sünden, mit Christus lebendig gemacht, aus Gnade seid ihr errettet. Und deswegen kann die Errettung, das Heil, auch nur aus Gnade sein. weil wir von unserer Schuld und Sünde her niemals durch Werke uns den Himmel verdienen können. Denn sogar unsere besten Werke sind mit Sünde behaftet. Das Beste, was wir vorzuweisen haben, ist nur Sünde, kann man sagen, weil es nicht Gottes Willen entspricht. Und sogar im Glauben, wenn wir Werke tun, die Gott wohlgefällig sind, die Gott vorbereitet hat, dann ist es nicht so, dass unsere Werke vollkommen frei sind von Unreinheit und Sünde. Wir brauchen beständig die Reinigung durch die Gnade des Herrn Jesus. Und hier sehen wir aber, diese Barmherzigkeit wendet sich dem hilflosen Menschen zu, bereitet ihm eben das Heil. Und wir hatten gesehen, das Heil geschieht auf Grundlage dessen, was der Herr getan hat. Und er macht Tote lebendig. Und so kann man sagen, jeder, der zu Christus gefunden hat und der auf sein Erlösungswerk vertraut, der ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Er ist lebendig geworden. Das Leben fängt eigentlich erst richtig an, in dem Moment, wo man dem Herrn Jesus nachfolgt. Als Anwendung können wir auch wieder sagen, sagt auch der Herr Jesus in Lukas 6, Vers 36, darum seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Diese Barmherzigkeit Gottes sollen auch wir zum Vorbild haben, sollen nicht überaus streng miteinander umgehen, sondern sollen auch barmherzig sein und sollen die Barmherzigkeit Gottes eben praktizieren. Und das heißt natürlich auch, wenn wir die anderen Eigenschaften Gottes mit reinbeziehen, dass wir schon auch eine Verantwortung haben, zum Beispiel Sünde anzusprechen, Sünde aufzudecken. Das aber immer in einer Art und Weise, die barmherzig ist, das soll unser Bestreben sein. Aber Sünde, die bei jemand anderem, wir müssen natürlich, der Jesus sagt auch, wir sollen erstmal bei uns suchen, ja, aber Sünde, die bei jemand anderem korrigiert werden muss, das wäre nicht gut, wenn wir denjenigen nicht ansprechen würden, weil das würde auch nicht der Liebe entsprechen. Denn die Liebe Gottes ist eine Liebe, die uns auch ermahnt und die uns auch zurechtweist. Das ist Gottes Liebe. Und wenn es dem anderen ja dann dient und dienen soll, ist das ein Liebesdienst, dass wir bereit sind, auch Dinge aufzuzeigen. Aber das eben in Verbindung mit der Barmherzigkeit. Und so sehen wir, Gott hat verschiedene Eigenschaften. Und diese Eigenschaften, die spielen alle zusammen in seinem Handeln mit uns Menschen. Und so sollten auch wir danach bestrebt sein, dass diese Eigenschaften auch in unserem Leben sichtbar werden, zumindest die Eigenschaften, wo uns dann ausdrücklich gesagt wird, nach denen sollen wir auch streben. Ja, wir können natürlich nicht nach Allwissenheit und Allmacht streben, wir dürfen vertrauen auf seine Allmacht, aber wir dürfen danach streben und sollen auch barmherzig zu sein und die Liebe Gottes zu praktizieren. Und so ist es da auch in Kolosser 3, Verse 12 bis 13, so zieht nun an, als Gottes Auserwählte, Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut, ertragt einander und vergebt einander, wenn einer gegen den anderen zu klagen hat, gleich wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Ja, und wenn man das so betrachtet und überlegt, ja, wie stark ist das in meinem Leben schon alles da? Ich denke, dann muss jeder bekennen, dass noch sehr, sehr viel Wachstumspotenzial vorhanden ist und dass wir noch viel durch die Gnade des Herrn, ja, dass noch viel Veränderung im Leben von jedem von uns geschehen muss, damit diese Dinge zunehmen. Und trotzdem sollen wir danach streben, wir sollen es anziehen. Als Gottes Auserwählte sollen wir und Heilige und Geliebte sollen wir herzliches Erbarmen anziehen. Diese Freundlichkeit, Demut, Sanftmut und Langmut. Und wir schauen uns auch noch einige von diesen Dingen dann das nächste Mal an. Wir sollen einander ertragen und vergeben. Und das ist immer wieder dieses Vorbild, das wir haben, der Herr Jesus, wie viel hat er uns vergeben? Wenn wir wirklich den Maßstab Gottes anlegen, dann wissen wir, dass wir in unserem Leben täglich vielfach gesündigt haben. Und wenn wir die Gedanken mit reinzählen, dann hat sich ein Riesenberg von Sünden angesammelt in unserem Leben. Ein Berg, den wir gar nicht mehr überblicken können. Und diesen großen Berg von Sünden hat der Herr Jesus aufgrund von seinem Blut, das er vergossen hat, uns vergeben. Und auf dieser Grundlage sollen wir auch anderen vergeben. Wenn wir sagen, ich bin nicht bereit zu vergeben, das ist viel zu viel, was der mir angetan hat, dann müssen wir uns immer betrachten, wie viel haben wir Gott angetan. Wie haben wir gelebt ohne Gott, dass wir nicht nach ihm gefragt haben, dass wir nicht nach seinen Geboten gefragt haben, nach seinem Wort gefragt haben. Wie viel haben wir uns versündigt, wenn wir den Maßstab Gottes anlegen? Dann ist das immer mehr, als jemand anderes uns antun könnte. Und wenn wir wissen, Christus hat uns vergeben, dann soll auch das die Grundlage sein, dass wir bereitwillig den anderen vergeben. Gleich wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Ja, ertragt einander, vergebt einander, wenn einer gegen den anderen zu klagen hat. Ja, so viel für heute. Wir hatten jetzt wieder verschiedene Eigenschaften Gottes betrachtet. Zum einen eben die Heiligkeit Gottes in Verbindung mit der Gerechtigkeit Gottes, die wir das letzte Mal schon gesehen haben und die dazu führt, dass Gott ein Gott ist, der auf jeden Fall richten wird, der jede Sünde bestrafen wird. Wir hatten aber auch die Liebe Gottes gesehen, die Barmherzigkeit Gottes, dass Gott seinen Sohn geschickt hat. Und wenn wir an seinen Sohn glauben, an sein Erlösungswerk, wissen wir, dass die Strafe auf ihm liegt, dass dann wir nicht mehr bestraft werden müssen, sondern der Jesus hat die Strafe ertragen, die wir verdient haben. Und wir hatten gesehen, dass das, was der Jesus getan hat und wie er ist und wie Gott ist, dass das für uns ein Vorbild ist, nach dem wir streben sollen. Und auch das möchte ich noch sagen am Schluss, ist nicht etwas, was wir aus eigener Kraft tun können, sondern das sollen wir tun im Glauben, im Vertrauen auf seine Verheißungen, auf das, was er versprochen hat, ja, dass er seine Kraft schenkt, dass er sie geschenkt hat, dass er uns hilft, verändert zu werden und dem Herrn Jesus ähnlicher zu werden. Vielen Dank.